Ja, wir haben jetzt den letzten Punkt im Rahmen unserer Gebetswoche und die Überschrift heißt ja die Wiederkunft Jesu Christi und in dem Wort Wiederkunft steht ja das Wort wieder und wenn es wieder heißt, dann muss es ja schon einmal vorher gewesen sein, dass Jesus gekommen ist. Und ich habe einfach mal so eine Grafik mitgebracht, die könnt ihr gerne mal an die Wand werfen. Und zwar ist das ein Auszug aus dem Buch von Joachim Langhammer. Was wird aus dieser Welt? Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Presenter funktioniert. Genau. Wie kann ich jetzt hier fokussieren da oder so einen Kreis machen? Auf welchen Knopf? Das sind zwei kleine Knöpfe. Okay. Ja, genau. Kurz zur Erklärung. Hier diese blaue Linie, das sind die Menschen, also alle Völker und Nationen, alle Menschen. Diese rosane Linie, das ist das Volk Gottes in der Zeitgeschichte. Und Wiederkunft haben wir, oder das Thema heißt ja die Wiederkunft Christi. Das heißt hier diese goldene Linie, hier ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen als kleines Kind. Später, dann ist er aufgefahren in den Himmel, das hatten wir vorhin gelesen, so wie er in den Himmel aufgefahren ist, so wird er auch wiederkommen. Und hier diese kleine grüne Linie, da kommt der Heilige Geist auf diese Erde und das ist auch der Beginn der Gemeinde, der Beginn der Gründung der Gemeinde. Und diese ganze Zeit, diese dicke grüne Linie, das ist die Zeit seit der Gemeindegründung. Und auf diesen Moment, das ist das, was wir gelesen haben, die Wiederkunft Christi, auf diesen Moment warten wir, da wo das Fragezeichen ist, da wo Jesus Christus, da sehen wir den Pfeil, der nach unten zeigt, diese Begegnung, die Entrückung der Gemeinde in den Wolken. Das ist die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist der Moment, den wir heute anschauen wollen, darauf, worauf die Gemeinde wartet, auf die Entrückung der Gemeinde. Und diese dicke grüne Linie, die wir sehen, die Zeit der Gemeinde, wir lesen in der Offenbarung Kapitel 2 und 3, die Sendschreiben an die Gemeinde. Und diese Zeit, die dicke grüne Linie, da wird in der Offenbarung werden 7 Briefe geschrieben an unterschiedlichen Gemeinden. Und diese Zeit kann man so in 7 Zeitepochen einteilen. So das, was damals so die Christen hat oder die Gemeinde geprägt hat, das wird so ein bisschen sichtbar in den 7 Sendschreiben. Das ist so die Endzeit, die uns beschrieben wird. Und wo sind wir gerade auf dieser Linie der Gemeinde? Sind wir eher in der Mitte oder am Anfang oder mehr am Ende? Wir sind eher bei der letzten Gemeinde, bei der Gemeinde Laodicea. Das heißt ziemlich nah an diesem großen Fragezeichen. Deswegen warten wir auf die Wiederkunft Jesu Christi. Die Bibel gibt uns einige Zeichen, einige Merkmale, die passieren werden unmittelbar davor, bevor dieser Moment kommt, wo Jesus Christus uns entgegenkommt oder wo die Entrückung stattfindet und Jesus kommt uns entgegen und in den Wolken geschieht diese Begegnung. Und anschließend sehen wir, dass die Gemeinde entrückt wird. Dann kommt sie noch einmal wieder nach der Trübsalzeit, dann fängt das tausendjährige Reich an und dann ganz am Ende, das ist jetzt hier nicht mehr drauf, kommt dann der neue Himmel und die neue Erde. Wir sind, wie gesagt, bei diesem großen Fragezeichen. Wir warten auf den Moment, auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Die Bibel beschreibt uns das, dass wir in den Wolken, Jesus kommt uns entgegen, wir werden in den Wolken ihm entgegen entrückt werden. Und Paulus tröstet uns auch oder sagt in Thessalonicher auch diejenigen Menschen, also in dieser dicken blauen Linie, da sind alle Menschen, die gelebt haben und leben. Und aus dieser Linie, aus dieser blauen Linie gibt es einige, die Gemeinde, Menschen, die Jesus Christus angehören, die Kinder Gottes sind, die sind gleichzeitig auch in dieser grünen Linie. Das ist die Gemeinde. Gemeinde ist nicht ein großes Gebäude, so wie der Petersdom vielleicht, oder eine große Kathedrale in Barcelona oder etwas anderes. Die Gemeinde, das sind Menschen, die Jesus Christus aufgenommen haben, die bekehrt und wiedergeboren sind, die Jesus lieben und ihm nachfolgen. Und in dieser grünen Linie sind nicht nur Menschen, die heute leben, Es ist ja seit der Gemeindegründung, seitdem der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist. In dieser Zeit, seit 2000 Jahren, sind viele Gläubige verstorben. Einige sind ertrunken. Einige wurden den Tieren zum Fraß gegeben, damals vielleicht in den Kolosseen. Einige wurden verbrannt. Einige sind auf andere schreckliche Art und Weise wegen ihres Glaubens umgekommen. Viele Menschen sind auf unterschiedliche Art und Weise Christen ermordet oder auch so gestorben. Die Bibel sagt uns, dann, wenn Jesus oder wenn der Zeitpunkt kommt, wenn Jesus wieder auf die Erde kommen wird, wenn die Entrückung stattfinden wird, diesen Moment kennen nicht die Engel, kennt nicht Jesus, nur der Vater allein weiß diesen Zeitpunkt, wann das geschehen wird. Und er sagt, wenn der Vater sagt, jetzt ist der Punkt, jetzt ist der Zeitpunkt, dann wird Jesus auf diese Erde kommen oder wird in den Wolken kommen und wir werden ihm entgegen entrückt werden. Dann lesen wir in Thessalonicher, Paulus erklärt das, sagt dann, dass die Gräber sich auftun werden, das Meer wird die Toten herausgeben, diejenigen, die verbrannt wurden, vielleicht in Urnen irgendwo liegen Christen oder irgendwo anders, irgendwo verstreut. Diese Menschen werden auferstehen und werden in einem neuen Leib Jesus Christus entgegen entrückt werden. So bei der Vorbereitung, wenn wir gleich zu den einzelnen Punkten gehen, dachte ich, eigentlich ist dieser jede einzelne Punkt so ein großer Punkt, dass man eigentlich eine ganze Predigt darüber halten könnte. Aber ich will einfach heute ein bisschen mehr die Bibel sprechen lassen, einige Bibelstellen lesen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, lest sie gerne mit. Und einfach, dass wir dem Wort Gebetswoche oder Gebet heute einfach alle Ehre geben können, einfach die Zeit nutzen können, um anschließend zu beten. Vielleicht könnt ihr einmal jetzt die andere Folie anwerfen. Ganz kurz, bevor wir noch auf diese Punkte eingehen. Ich habe ja gesagt, in der Offenbarung wird uns beschrieben, dieses letzte Zeitalter oder das Ende der Endzeit, in der wir leben. Lass uns einfach dazu noch einmal vielleicht die Kennzeichen dieser letzten Zeit lesen, aus Offenbarung Kapitel 3, 14 bis 22. Offenbarung Kapitel 3, 14 bis 23, da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und los. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also ich habe hier einfach vier Punkte rausgeschrieben, die so die Kennzeichen dieser letzten Zeit sind, in der wir leben. Die Zeit der Laodicea, die letzte Zeit der Endzeit vor der Wiederkunft des Herrn. Der erste Punkt, den wir hier finden, dass die Menschen lau sein werden. Das heißt, sie werden weder kalt noch heiß sein. Sie sind irgendwie ein bisschen gläubig und doch nicht gläubig. Sie sind irgendwie doch mit Gott oder mit Jesus Christus und dann irgendwie doch auch nicht. Irgendwie so ein bisschen da und ein bisschen da. Weder heiß noch kalt. Viele Menschen, viele Christen sind heute so religiös, aber irgendwo doch nicht dabei. Der zweite Punkt, die Menschen, sie halten von sich oder meinen von sich, dass sie reich sind, dass alles in Ordnung ist. Es ist gut, wir sind reich, wir haben alles, es ist irgendwie alles perfekt. Und Jesus sagt hier, du bist blind, du hast ein ganz falsches Bild von dir. Du denkst, es ist alles in Ordnung, aber in Wirklichkeit ist nicht alles in Ordnung. Und Jesus sagt, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, dass du reich wirst, dass du wirklich reich wirst. Ich rate dir, dass du Augensalbe von mir kaufst, um wirklich mal sehen zu können. Du siehst nicht klar, du meinst es nur. Aber ich sehe das ganz anders. Der dritte Punkt, was hier interessant ist, Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür. Also Jesus ist nicht in den Menschen durch seinen guten Heiligen Geist, sondern Jesus steht vor der Tür. Er ist draußen, er ist nicht in den Menschen. Er ist irgendwo in der Nähe, aber doch nicht in den Menschen drinne oder lebt nicht in den Menschen. Jesus ist vor der Tür und klopft an und will herein. Und das vierte, und der vierte Punkt sagt, wer überwindet, das ist eine Zeit, in der wir leben oder einfach eigentlich immer eine Zeit der Gemeinde gewesen. Es ist ein Kampf. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Es ist nicht ein Gang durch einen schönen Rosengarten ohne Probleme, wo immer die Sonne scheint, wo alles immer toll ist, sondern es ist ein Kampf. Und Jesus sagt, wer überwindet? Also Kinder Gottes sollen Überwinder sein, bis zum Ende den Glauben halten und dann mit Jesus in die ewige Herrlichkeit gehen. Der erste Punkt, den wir haben, wir bitten Gott um Wachsamkeit und Standhaftigkeit der Gemeinde Jesu in der Endzeit. Und ich habe noch den vierten Punkt mit dabei genommen. Wir bitten Gott um die Bewahrung unseres Glaubens bis zur Wiederkunft des Herrn. Also um Wachsamkeit und Standhaftigkeit der Gemeinde Jesu in der Endzeit. Also die Gemeinde Jesu in der Endzeit, das ist eigentlich diese dicke grüne Linie, die wir vorhin gesehen haben. Das Ganze ist die Endzeit. Aber wie ich schon gesagt habe, wir leben in der Endzeit der Endzeit, ganz am Ende. Und da braucht es Wachsamkeit und Standhaftigkeit. 1. Thessalonicher 5, 1-11. 1. Thessalonicher 5, 1-11. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Also diese Worte schreibt Paulus, damit die Menschen sich untereinander ermahnen, darauf hinweisen, nochmal erinnern, vielleicht wichtig machen, aber auch untereinander, ermahnt euch untereinander, um ermahnen und einfach darauf hinzuweisen, Jesus wird kommen, es wird sein wie ein Dieb in der Nacht, wenn sie sagen werden, es ist alles gut, es ist Frieden, ich bin in Ordnung, alles ist gut, dann wird Jesus kommen. Das Interessante ist, wir haben ja hier gelesen, wir wollen Gott bitten um Wachsamkeit und Standhaftigkeit. Was bedeutet das für uns? Wir hatten hier gelesen, was Paulus sagt, was Paulus uns empfiehlt, was die Kinder des Lichts tun sollen, wie sie da stehen sollen. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens. Also Panzer ist jetzt nicht so ein Fahrzeug, das wir heute kennen, ja, das so eher zum Angriff bestimmt ist. Ein Panzer ist sowieso ein Brustpanzer, wir kennen das von einer Schildkröte. Ja. Die Schildkröte hat einen Panzer, um sich zu schützen. So ist auch der Glaube angetan mit dem Glauben, der ein Panzer ist, um uns vor etwas zu schützen. 1. Timotheus Kapitel 1, 18-20. 1. Timotheus 1, 18-20, da heißt es, diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten haben. Das heißt, man kann am Glauben Schiffbruch erleiden. Einige haben es von sich gestoßen, sagt Paulus. Das heißt, Menschen gab es damals, die ihren Glauben aufgegeben haben, Sie haben ihn von sich gestoßen. Bei einigen ist es eher so gekommen, vielleicht bewusst haben sie es gemacht. Bei einigen ist das so, dass sie einfach Schiffbruch erlitten haben. Es ist irgendwas passiert im Leben, dass einfach ihr Glaube plötzlich kaputt gegangen ist. Dass ihr Glaube einfach aufgehört hat. Und Paulus warnt uns davor und sagt, Glaube ist wichtig. Wir sollen den Schild des Glaubens an uns haben. Weiter hatten wir hier gelesen, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Die Liebe, wir haben heute schon kurz davon gehört, Martin hat etwas gesagt zu der Liebe. Liebe ist ganz wichtig. Wir kennen in 1. Korinther 13, wo das Hohelied der Liebe beschrieben wird, dann heißt es am Ende, Glaube, Liebe, Hoffnung, die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Ohne Liebe ist alles unnötig. Liebe brauchen wir als Christen. Hast du diese Liebe? Bist du angetan mit der Liebe? Und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Hast du die Heilsgewissheit? Weißt du ganz genau, dass du nicht nur bei dieser dicken blauen Linie dabei bist, sondern auch bei der grünen Linie? Gehörst du zu Jesus Christus, zur Gemeinde? Hast du die Hoffnung auf das Heil, Hoffnung auf das ewige Leben? Dazu ruft Paulus uns hier auf und sagt, ihr müsst dieses haben in eurem Leben. Den Panzer des Glaubens, die Liebe und den Helm der Hoffnung auf das Heil. Kinder Gottes wissen, dass sie gerettet sind. Sie haben dieses Zeugnis in sich selber, dass sie das Heil haben, weil sie an Jesus Christus glauben und mit ihm leben. 2. Timotheus, Kapitel 2, 16 bis 18. Halte dich fern von ungeistlichem, losen Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Und bringen einige vom Glauben ab. Auch hier beschreibt uns Paulus, dieser Hymenäus, von denen hatten wir vorher gelesen, meine ich, und ich hatte, glaube ich, in Vers 20 nicht gelesen, von dem sagt Paulus, dass er auch den Glauben aufgegeben hat. Und hier ist er einer, der sogar versucht, andere Menschen vom Glauben wegzubringen. Denn indem er behauptet, dass die Auferstehung schon da war, das, worauf wir warten, die Auferstehung der Toten, er behauptet, sie sei schon geschehen. Das ist eine Irrlehre, das ist nicht wahr, darauf warten wir. Und Hymenäus ist einer, der versucht, die Menschen von dem lebendigen Glauben wegzubringen. Und Paulus warnt davor, dass wir auf der Hut sein sollen, wir sollen wachsam sein, wir sollen standhaft sein, damit niemand uns den Glauben nimmt, beziehungsweise dass wir den Glauben einfach nicht aufgeben, nicht verlieren. 2. Timotheus 4, 7 und 8, einige Verse weiter. Da sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft und habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Die auf Jesus warten, die warten, dass der Jesus kommt, dass er die Gemeinde, seine Gemeinde zu sich nimmt. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten. Wir wollen einfach bitten, dass Gott uns Wachsamkeit gibt, Standhaftigkeit. Paulus, wir hatten gelesen, er schreibt diese Worte, um die Gemeinde zu ermahnen. Und ich möchte das vielleicht an dieser Stelle auch einfach tun, auch wenn das so ein bisschen vielleicht so streng klingt. Ja, ermahnen jemanden, aber einfach vielleicht nochmal dich zum Nachdenken bringen, einfach vielleicht ein bisschen sanfter ausgedrückt. Wie sieht das mit deinem Glauben aus? Hast du Glauben? Hast du die Heilsgewissheit? Bist du auch Teil der Gemeinde Jesu Christi? Der zweite Punkt, wir bitten Gott, wir bitten Gott um die Bewahrung unseres Glaubens bis zur Wiederkunft des Herrn. Ja, wie gesagt, ich habe ja diese beiden Punkte zusammengefasst, den ersten und den vierten. Dann der nächste Punkt, wir bitten Gott um ein bewusstes Leben in der Heiligung. Ein bewusstes Leben in der Heiligung. Ich habe mir da so einen kleinen Text ausgedruckt, den ich einmal vorlesen will. Geht es Ihnen auch so, dass Sie vor Ihrem geistigen Auge eines dieser Bilder sehen, wenn Sie den Begriff heilig hören? Verbinden Sie damit auch düster dreinblickende, sittenstrenge Leute mit altmodischen Frisuren und unmoderner Kleidung, einen entsagungsvollen, freudlosen Lebensstil mit einer langen Liste von Regeln und Verordnungen, ein Leben wie im Kloster, wo heilige Menschen sich nur mit gedämpfter Stimme unterhalten, viele Stunden pro Tag im Gebet verbringen, ihre Nase ständig in die Bibel oder in religiöse Bücher stecken, häufig fasten, ständig Choräle summen und kein Interesse am normalen Leben haben. Leute, die anklagend mit dem Finger auf andere zeigen und sich für etwas Besseres halten. Ein unerreichbares Ideal, das eher ins Reich der Zukunftsträume gehört, als in unsere Welt, wie wir sie jeden Tag erleben. Also so vielleicht denken einige, wenn sie das Wort heilig hören, ja, so haben sie das vielleicht vor ihrem geistlichen Auge, so müssen die Menschen aussehen, die heilig sind. Aber die Bibel ruft uns dazu auf, dass wir heilig sein sollen. Hebräer Kapitel 12, Vers 14. Hebräer Kapitel 12, Vers 14, da heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also Heiligung, das ist nicht nur für einige Gläubige, für vielleicht besonders Fromme, für die, die einfach noch ein bisschen mehr wollen vielleicht als andere Christen. Heiligung ist für alle Christen gedacht. Für alle, die den Herrn sehen wollen. Heiligung, das ist wieder so ein großes Thema, wo ich so ein bisschen vorbereitet habe. Wie gesagt, eigentlich könnte man zu jedem dieser einzelnen Punkte eine eigene Predigt machen. Aber vielleicht, Heiligung, das ist ein Prozess. Die Bibel kennt zum Beispiel in dem Alten Testament, da wurden einige Orte als heilig genannt. Es gab Gegenstände, die heilig waren. Oder auch Menschen, die heilig waren. Das heißt, Dinge, Orte oder Menschen, die für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Aufgabe für Gott ganz bewusst eingesetzt wurden. Und die Bibel nennt auch uns als Kinder Gottes Heilige. Ich habe das damals auf der Gemeindestunde gesagt und haben alle einige so ein bisschen geguckt, wo ich gesagt habe, ja, ich bin Heiliger. Das klingt so ein bisschen komisch, aber die Bibel nennt uns als Heilige, als Geliebte, als das Volk des Eigentums, als Priester und so weiter. Wir sind in unserer Stellung als Kinder Gottes sind wir Heilige. Und trotzdem ruft uns die Bibel dazu auf, nach der Heiligung zu jagen. Heiligung ist zum einen unsere Stellung. Gott sieht uns als Heilige, weil wir ausgesondert sind, weil wir heilig sind, so wie im Alten Testament die Geräte. Aber die Menschen, die damals zum Beispiel im Alten Testament heilig waren, ausgesondert wurden für Gott, sie haben auch für Gott gelebt, sollen auch für Gott heilig sein. Nicht nur, weil sie jetzt heilig sind, weil sie abgesondert wurden, sondern sollten auch in ihrem Leben für Gott heilig sein. So auch wir. Das ist ein Prozess, es ist Veränderung. Es ist etwas, was nicht plötzlich da ist bei unserer Bekehrung, sondern es ist etwas, wo Gott uns vielleicht verändern will. Es ist ein Veränderungsprozess. Wer die Welt verändern will, muss bei sich selber anfangen. Gott sagt, ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Galater 5, 16 bis 26. Galater 5, 16 bis 26, da heißt es, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage euch noch einmal voraus. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Also dieses zeigt hier, wenn wir Kinder Gottes sind, dürfen oder sollen wir uns ändern? Sollen wir nicht die Werke des Fleisches tun, sondern die Frucht des Geistes soll in unserem Leben sichtbar werden. Wir leben im Geist, darum lasst uns auch im Geist wandeln, wie es hier heißt. Dazu brauchen wir immer wieder, dass wir die Bibel lesen, dass wir in der Verbindung mit Gott sind, indem wir beten, indem wir die Gemeinde nicht verlassen, indem wir die Gottesdienste besuchen, die Gemeinschaften, die wir in der Gemeinde haben, aber auch, dass wir bekennen, dass wir unseren Glauben leben und dass wir diesen Glauben auch weitergeben. 2. Korinther Kapitel 7, Vers 1. Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst vollenden in der Furcht Gottes. Also Paulus ruft auch dazu auf, dass wir uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen sollen und die Heiligung vollenden in der Furcht Christi. Heiligung gehört zum Leben eines jeden Christen und nicht vielleicht für besonders Fromme unter den Christen. Der nächste Punkt, wir bitten Gott um viel Frucht für das Reich Gottes. Sorry, ich habe einen Punkt vergessen. Wir bitten Gott um Trost für die Leidenden. Wir sehen in dieser Welt, es gibt viel Leid, es gibt viel Ungerechtigkeit, es gibt Menschen, die nicht wissen, was sie essen werden, vielleicht heute abends, Menschen, die nicht wissen, weil sie vielleicht todkrank sind, ob sie noch den Tag heute überleben werden, Menschen, die vielleicht irgendwo gefangen sind als Geiseln und viele, viele weitere Probleme gibt es in dieser Welt. Aber nicht nur unter den Menschen in dieser Welt, vielleicht unter den Nichtgläubigen, auch unter gläubigen Menschen gibt es Leid, gibt es Probleme. Ich habe einfach einige Punkte aufgeschrieben. Vielleicht leidet jemand unter Ehelosigkeit, würde gerne heiraten, aber es geht nicht. Vielleicht leidet jemand unter Kinderlosigkeit, möchte gerne Kinder haben, aber es geht nicht. Vielleicht sucht schon lange jemand Arbeit und will arbeiten, die Familie vielleicht versorgen, aber irgendwie findet er keine Arbeit. Vielleicht ist jemand krank, würde gerne gesund sein, hat vielleicht chronische Krankheiten oder eine andere schwere Krankheit und würde gerne gesund sein und er leidet darunter. Vielleicht gibt es in Familien große Probleme, wo alles drunter und drüber geht. Vielleicht hat jemand Selbstzweifel, Minderwertigkeitskomplexe und Gefühle. Vielleicht steckt jemand in großen Anfechtungen und Problemen. Vielleicht hat jemand große Kämpfe durchzustehen und leidet darunter. Einige Christen, sie leiden unter Verfolgung. Sie können sich nicht so frei wie wir hier versammeln. Einige leiden vielleicht unter Einsamkeit. Und so könnte man viele Punkte aufzählen, die auch die Christen betreffen, wo auch Christen leiden können. Wir wollen einfach bitten, dass Gott Kraft gibt und Trost gibt für die, die leiden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht findest du dich auch in einem dieser Punkte wieder und sagst, okay, das ist eigentlich das, wo ich gerade leide. Wir wollen einfach bitten und beten, dass Gott tröstet durch sein Wort oder auch Gott tröstet durch Menschen, durch andere Christen, vielleicht auch durch dich, vielleicht möchte Gott auch durch dich andere trösten. Wir bitten Gott um viel Frucht für das Reich Gottes. Also Gott hat uns nicht nur gerettet, dass wir einfach gerettet sind, jetzt zum Gottesdienst gehen, vielleicht ein bisschen mehr erfahren von Gott, und einfach da sind und warten, bis der Jesus kommt oder bis wir sterben. Gott hat uns gerettet, damit wir Frucht bringen, damit wir etwas tun für Gott. So wie die Jünger für Gott etwas getan haben, so sollen auch wir etwas für Gott tun. Matthäus 25, Vers 21. Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hin zu deines Herrn Freude. Also geht es um diese Begebenheit von den anvertrauten Zentnern. Es wurde einigen etwas anvertraut und sagt, okay, mach etwas darauf, du hast etwas bekommen. Und dann wird nachher am Ende wird gefragt, was hast du mit dem gemacht, was du von Gott bekommen hast. Und das heißt dann hier so als Fazit, als das, was der Herr nachher zu den Knechten sagt, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem, ich habe dir wenig gegeben, du bist aber treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hin zu deines Herrn Freude. Auch wir als Kinder Gottes haben Gaben bekommen, haben Aufgaben bekommen. Wir sind auch hier, vielleicht, man kann vielleicht so in der Welt arbeitslos sein, aber in der Gemeinde braucht keiner arbeitslos zu sein. Wir können beten, wir können andere Dinge tun. Und Gott wird uns einmal fragen, was hast du mit dem gemacht, was du bekommen hast? Hast du deine Fähigkeit, dein Talent, deine Gabe, deine Aufgabe vielleicht vergraben oder nicht wahrgenommen? Deswegen lasst uns einfach die Zeit nutzen, um für Gott zu leben, für Gott etwas zu tun. Und an der letzten Bibelstelle möchte ich schließen, aus 1. Korinther Kapitel 3, Vers 6. 1. Korinther 3, Vers 6, da heißt es: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Vielleicht ist das, was du vielleicht meinst, bekommen zu haben, so wie der eine Knecht sagt, ja, ich habe nur wenig bekommen, was kann ich schon tun, ich habe nicht viel. Aber wir haben hier gelesen, dass Paulus sagt, ich habe gepflanzt. Und wie ist das Verhältnis zwischen Sehen und Ernten? Ja, das ist doch so, wir sehen eigentlich ein bisschen und meistens ist die Ernte um ein Vielfaches größer als das, was wir gesät haben. Apollos hat begossen, vielleicht tust du eine Kleinigkeit, das, was du tun kannst, ein anderer übernimmt dann vielleicht eine andere Aufgabe. Aber letztlich liegt das an Gott oder Gott schenkt das Gedeihen, wie wir hier gelesen haben. Gott ist es, der das Gedeihen schenkt. Es ist nicht unsere Aufgabe, vielleicht für Frucht zu sorgen und uns irgendwie möglichst zu bemühen. Das, was wir tun müssen, das, was du tun kannst, auch wenn es so klein ist, tu das und Gott wird das Gedeihen schenken. Gott wird es segnen und es kann einfach viel Frucht bringen. Wir möchten uns einfach nochmal mit diesen Worten erinnern. Wir wollen Gott darum bitten, um Wachsamkeit und Standhaftigkeit der Gemeinde Jesu, also das heißt für alle Christen in dieser Welt, die zur Gemeinde Jesu gehören in dieser Endzeit, aber auch um die Bewahrung deines Glaubens bis zur Wiederkunft des Herrn. Wir haben gelesen, dass einige versucht haben, den Glauben von den anderen zu zerstören. Wir wollen Gott bitten um ein bewusstes Leben in der Heiligung, was auch dazu gehört. Wir wollen bitten für Menschen, für Christen, die leiden, aus unterschiedlichen Gründen vielleicht oder unterschiedliche Leiden haben. Und wir wollen einfach bitten, dass Gott uns vielleicht nochmal daran erinnert, dass wir vielleicht mit dem Kleinen, was wir haben, dass wir etwas tun sollen. Und Gott ist derjenige, der das Gedeihen schenkt. Gott kann aus diesem Kleinen etwas Großes machen. Amen. Lass uns vielleicht aufstehen, so wie wir das auch letzte Woche gemacht haben, vielleicht so in kleinen Gruppen zusammenstellen und dass wir eine Gebetsgemeinschaft machen für die Punkte. Und ich würde dann abschließen mit Gebet.